Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Vom 12. Juni, Episode 139, für euch am Mikrofon Metal Hammer Chefredakteur Sebastian Kessler.
Und Katrin Riedel aus der Metal Hammer Redaktion. Willkommen zurück.
Glaubt's oder nicht, wir mussten dieses Intro zweimal aufnehmen, weil ich das Jahr vergessen habe. Ich habe es jetzt einfach auch mal weggelassen. Ich glaube, das ist doch die Müdigkeit von Rock am Ring oder so.
Ich glaube, wir wissen alle, in welchem Jahr wir uns befinden.
Ja, ich offensichtlich nicht. Müssen wir auch gar nicht, weil ich bin einfach im Hier und Heute, egal welches Jahr es ist. Wir sprechen über die Metal News der Woche, wir sprechen über das wichtigste Album und wir freuen uns, einen nicht musikalischen, aber doch metallischen Gast hier im Gespräch zu haben.
Und zwar, eine besondere Freude ist mir das, ihn anzukündigen, Markus Babbel, seines Zeichens Fußballlegende und, vielleicht kann man es heute schon so sagen, Metal-Influencer. Mehr dazu später.
Lasst wie immer Sterne da, kommentiert fleißig, liked den Podcast, teilt den Podcast, erzählt allen Freunden, wie viel Spaß ihr hier habt und dann starten wir auch in den Spaß hinein.
Back in Black, das Metal Update.
Ja, und da haben Linkin Park eine Banddokumentation namens Unshatter angekündigt, die sich offenbar mit der Entwicklung der Band nach dem Neustart beschäftigen soll. Enthüllt wurde dies auf der aktuellen Tournee, zuerst wohl letzten Freitag bei Rock am Ring. Da lief vor dem eigentlichen Konzert ein Filmtrailer auf den großen Leinwänden, begonnen mit einem Bild von Chester Bennington und dem Spruch "The hardest part of ending is starting again".
Och herrje, ja. Das habe ich verpasst, da war ich anderswo.
Große Emotionen also und offenbar wurde der Film von Bandmitglied Joe Hahn produziert und enthält unter anderem Ausschnitte eines Konzerts in Brasilien aus dem November 2024. Wann der Film jetzt genau in die Kinos kommt, ist noch unklar, die Rede ist von bald. Da ist das soon. Schöne Soon wieder, genau. Ja, und wenn wir auch gerade schon bei Linkin Park sind, die Band hat neben der Doku auch noch eine Merch-Kollaboration mit dem FC Bayern München angekündigt, quasi als Krönung der Konzerte am 11. und 12. Juni.
Hier kommt ja alles zusammen.
Das ist quasi unsere Fußball-Episode, krass, ne? Auf den Kleidungsstücken und Schals und Caps und was es noch alles gibt, sind dann beide Logos und exklusive Designs zu sehen, also Linkin Park und FC Bayern München. Und erhältlich ist das Ganze bis zum 13. Juni, also ranhalten, in einem extra eingerichteten Pop-Up-Store in München.
Das ist nur noch morgen, wenn ihr den Podcast heute am Freitag hört, den ersten Tag.
Ja, ui. Ersthörer haben quasi Glück.
Nichts wie hin.
Witzige Kollaboration.
Ja, schon. So Fußball-Shirts sind ja quasi in. Iron Maiden haben ja auch so ein West Ham United-Shirt und Tankard haben, glaube ich, auch Frankfurt-Shirts und ich weiß nicht, Sodom, glaube ich, haben auch welche, bilde ich mir ein. Gibt's hier immer mal. Aber das ist schon Meisterklasse, was das angeht.
Champions League-Niveau quasi.
Quasi.
Ja.
Und schlechte Nachrichten gibt's leider aus dem Mittelalter von In Extremo. Die melden nämlich eine unschöne personelle Neuigkeit. Und zwar muss André Strugalla alias Dr. Pymonte vorerst eine Pause einlegen. Gesundheitliche Gründe zwingen ihn wohl erstmal Markt, Sack, Pfeife, Schalmei, Hackbrett und Harfe beiseite zu legen.
Wo hast du das gelesen? Bei welchem Wikipedia?
Stimmt das nicht?
Doch, klar.
Puh, gut, aber musste ich ablesen tatsächlich. Die anstehenden Konzerte finden trotzdem statt, allerdings ohne ihn. Es gibt einen Ersatzmusiker. In dem Social-Media-Post schreibt die Band, Dr. Pymonte wird aus gesundheitlichen Gründen bis auf Weiteres nicht mit uns auf der Bühne stehen. Das fällt uns nicht leicht, denn Pü ist seit vielen Jahren ein wichtiger Teil von In Extremo. Wir bitten euch, seine Privatsphäre zu respektieren und Verständnis dafür zu haben, dass wir hierzu keine weiteren Details mitteilen werden. Für die kommenden Konzerte wird uns der Spielmann Aki, AKKI, unterstützen. Wir sind sehr dankbar, dass Aki so kurzfristig einspringt und heißen ihn herzlich in unsere Mitte willkommen. An dieser Stelle gute Besserung an Dr. Pymonte. Vollmond ohne sein zartes Harfenspiel wird anders sein. Schwer vorstellbar. Ich hoffe, er kommt schnell wieder auf die Beine und zurück zur Band.
Genau, diesen Satz hatte ich mir auch dazu.
Oh, weil es halt immer besonders schön ist einfach.
Ja, wunderbar, gefühlvoll und es, ja, er fehlt mir jetzt schon. Ich hoffe, er kommt bald zurück.
Im Sommer steht die Band auf der Bühne bei ihrer Carpe Noctem Burgentour und bei diversen Festivalshows. Im Herbst geht es dann weiter mit dem In Extremo Festival Weckt die Toten, am 5. September nämlich in Halle an der Saale. Und darauf folgt im Herbst noch die Trankeo 2, die Akustiktour. Ja. Also einiges los und mal gucken, wann Dr. Pymonte zurückkehren kann.
Gute Besserung, lieber Pü.
Und das war's auch schon aus der bunten Metal-News-Welt. Wir berichten noch ein bisschen aus dem Pit.
Cordin & Morsch, Metal Hammer aus dem Pit.
Wir waren am vergangenen Wochenende bei Rock am Ring. Die Freiluftsaison.
Wir hatten jedes Wetter einmal innerhalb von einer Stunde.
Die Freiluftsaison ist eröffnet. Für einige ja schon davor. Aber ja, die Vulkaneifel ist natürlich immer eine Sache für sich in Sachen Wetter. Aber es war nicht so schlimm wie letztes Jahr. Es war weder so verregnet noch so kalt. Man konnte es sehr gut aushalten. Und am Sonntag, am letzten Tag des Festivals, gab es sogar überhaupt keinen Regen, sondern sogar teilweise T-Shirt-Wetter.
Ja, da war es nochmal richtig schön. Auch natürlich zu einem sehr schönen Headliner. Iron Maiden haben nämlich auf der Hauptbühne ihre Run for Your Lives Show gespielt und die war jetzt nochmal richtig groß. Wir haben es schon gesehen letztes Jahr in Berlin. Allerdings war die Bühne da relativ klein, sodass sie nicht die komplette Show spielen konnten, beziehungsweise nicht alle Visuals so zu sehen waren, wie sie jetzt zu sehen waren. Da waren echt nochmal ein paar richtig geile Effekte drin. So, wie beschreibt man das, wenn Realität und Fiktion miteinander verschmelzen?
Genau so.
Auf einmal knallt es halt und Bruce Dickinson ist, nachdem man kurz abgelenkt war und vielleicht nicht genau hingeguckt hat, in der Leinwand drin und läuft dort auf einer virtuellen Treppe in den Hintergrund hinein und wird dann da zum Geist. Das sah richtig, richtig, richtig groß aus. Also richtig tolle Show, tolle Produktion und auch die Musiker alle super drauf.
Ja.
Ich glaube auch erstmals gehört zu haben, wie anders Simon Dawson manche Songs spielt im Vergleich zu Nico McBrain, an so ein paar wenigen Momenten so. Aber er macht das natürlich super, so ist alles fantastisch. Und Bruce hat auch richtig, richtig groß gesungen. Die Schreie am Anfang von Killers waren richtig, richtig groß.
Ja, episch. Und ist auch super agil über die Bühne gesprintet. Ja, also wie man ihn zu besten Jahren kennt, war eine energetische Performance. Und ich glaube, die anderen hatten auch richtig
Bock. Mit einem agilen Zöpfchen. Die anderen hatten auch richtig Bock. Und ich habe mich besonders gefreut. Ich hatte den Eindruck, dass Adrian Smith am Ende bei Wasted Years besonders laut mitgesungen hat, nachdem er den Song ja auch mittlerweile so Solo performt mit seiner Solo-Band bzw. dem Projekt Smith Kotzen und mir im Interview erzählt hatte, dass ihm das tatsächlich auch nochmal neues Selbstbewusstsein auf der Bühne verliehen hat. Ich glaube, in dem Moment hat man das gemerkt. Also war schön, sie nochmal zu sehen, bevor sie jetzt ja mindestens ein Jahr auf Live-Pause gehen.
Ja, unfassbar, dass Musiker dieses Kalibers auch immer noch mit solchen Themen zu kämpfen haben. Ne? Also, dass sie Selbstbewusstsein tanken müssen, finde ich immer wieder erstaunlich.
Immer noch über sich hinauswachsen können.
Ja, aber also Iron Maiden waren, glaube ich, für uns, für das Metal-Publikum sowieso der Headliner, der über allem schwebte. Aber auch die anderen beiden Headliner, nämlich Volbeat und Linkin Park, haben ihre Sache doch sehr gut gemacht. Also, ich hatte viel Spaß bei allen drei Bands. Volbeat war nach Electric Callboy, was so ein bisschen die Ausraster-Techno-Party war und halt so überschäumende Ekstase und derbes Geballer, waren Volbeat danach so im besten Sinne grundsolide, hat viel Spaß gemacht, haben die Leute mitgezogen, hatten ein bisschen Pech mit dem Wetter, weil es doch recht stark geregnet hat.
Kann noch mal was runter, stimmt.
Ja. Aber haben ihre Sache doch gut gemacht. Und Linkin Park am ersten Tag, also am Freitag auf dem Ring, ja, auch schönes Show.
Ja, also vor allem tolle Produktion, was die Visuals angeht, tolle Songs natürlich. Das Publikum war da für mich aber die eigentliche Show, weil sie so unfassbar laut mitgesungen haben und es so tierisch gefeiert haben. Die Band selber wirkt ein bisschen lustlos, stimmt auch nicht, aber sie sind jetzt nicht die Charisma-Bomben.
Nee, also vor allem tatsächlich Emily Armstrong wirkt entweder zurückhaltend oder tatsächlich ausstrahlungsarm, auch wenn das ein gemeines und böses Wort ist. Ich glaube tatsächlich, dass es so sein soll, dass sie sich vielleicht absichtlich etwas zurücknimmt, zumindest jetzt noch auf dieser Tour, weil sie natürlich in großen Fußstapfen steht.
Ja, aber es wird schon mal höchste Zeit, daraus hervorzutreten und man selbst zu sein, ein bisschen strahlen zu wollen, auch auf der Bühne, finde ich.
Ja, tolle Shows gab es außerdem von, ich zähle einfach mal auf, was mir sehr gut gefallen hat, Sabaton mit quasi schwebendem gigantischen Panzer, the fuck.
Mhm, das sehen wir in Wacken wahrscheinlich ja auch nochmal.
Ganz genau, Trivium haben ihre Ascendancy-Figur wieder vorgeholt, also quasi hatten sozusagen die Maiden-Standardkulisse dabei, die Maiden nicht mehr dabei haben. Mhm. Mastodon waren super, natürlich auch sehr emotional nach dem Tod von Brent Hinds. Buried Tomorrow haben tolle Ansagen gemacht und super viele Crowds vorne begrüßt. Ich weiß nicht, ob es ganz 900 war, wie gefordert, aber war stark. Danko Jones war so zwischen Linkin Park und Limp Bizkit sehr unterhaltsam, auch vielleicht die lustigste Ansage des Festivals. Und zwar hat er seinen Song Guess Who's Back, hat er gesagt, den widmet er jetzt mal nicht dem Publikum, sondern sich selbst, weil der Song so geil ist. Das habe ich so noch nie gehört.
Schön breitbeinig.
Ja, und ansonsten möchte ich noch eine positive Überraschung hervorheben, und zwar Three Days Grace. Mit denen hatte ich nicht unbedingt gerechnet, die haben mich aber richtig abgeholt und mit ihrem breitbeinigen Stadionrock so richtig mitgerissen. Und dann noch eine letzte unpopular Opinion von mir. Gatecreeper haben mich persönlich wirklich mehr überzeugt als die direkt davor spielenden und aktuell ja sehr gehypten Blood Incantation. So geht Death Metal.
Weniger Schwurbel an der Stelle.
Ja, was waren deine Highlights?
Rhythm Temptation haben mir wieder sehr gefallen. Ich kenne die Show mittlerweile. Sie spielen das jetzt ja schon ein paar Jahre oder zumindest letzten Sommer auch schon so, aber war wieder sehr toll. Ich glaube, bei Rock im Park war sogar Jacoby Shaddix als Gast mit auf der Bühne. Das ist bei Rock am Ring nicht passiert oder ich habe es verpasst, aber war trotzdem stark. Ansonsten haben Landmarks, die ich bisher nur als Vorband kannte, mit kürzerer Show, mich auch überzeugt. Sie haben ein bisschen über eine Stunde, glaube ich, gespielt. Und ihr Metalcore trägt das, weil super abwechslungsreich. Ich meine, sie haben sogar Balladen drin und auch richtig großen Bühnenaufbau mit so monumentalen Statuen. Also da merkt man schon, die wollen weiter hinaus und sind gemacht für eine größere Bühne. Das kann echt nochmal funktionieren, dass sie den Sprung weiter nach oben schaffen. Das traue ich ihnen zu. Und wen wir wahrscheinlich auch zum letzten Mal auf der mittelgroßen Bühne gesehen haben, waren Ice Nine Kills, weil da war es auch knackvoll vor der Bühne. Die Leute haben super mitgesungen. Ich höre mittlerweile auch die Hits raus, nachdem ich vorher immer nur wegen der Show da war. Mittlerweile aber, ja doch, die haben auch ein paar echt gute Songs, die auch so funktionieren. Dann auch noch Stargast Alyssa White Glass, die zufällig auch in Europa war und die jetzt hinterherreist und hier und da mit auf der Bühne steht, zwei Songs mit singt und am Ende auch erstochen wird, so wie jeder, der halt bei Ice Nine Kills auf die Bühne kommt.
Stabbing in the Dark.
Schön blutige Show, alle möglichen Serienmörder aus Film, Funk und Fernsehen kommen mal vorbei und dürfen ihre Messer, Äxte und sonstige Mordwerkzeuge schwingen. Schon sehenswert und lustig, wenn man sowas lustig finden kann, aber es ist halt wie so ein Slasher-Film, den du da guckst, nur zuläuft. Ein ganz cooler Soundtrack. Das sind so die Highlights, die mir gerade einfallen und ein paar von denen, die du gesagt hast, aber das muss ich jetzt hier nicht alles doppeln. War auf jeden Fall was los und es war sehr kurzweilig und es war leider
viel auch los.
Sehr voll. Genau, also einige Leute haben das zu Recht geschimpft, gerade am Freitag eben bei Linkin Park. Alle wollten Linkin Park sehen. Es war extrem voll vor der Bühne und in allen Bereichen und halt auch auf den Wegen und nach Linkin Park direkt auf der anderen Bühne Limp Bizkit gab es natürlich auch Stauungen hin und her und die Leute wollten alle dann Limp Bizkit sehen direkt danach, blieben da stehen, staute sich ganz furchtbar, gut, dass nichts passiert ist, keine Panik ausgebrochen ist, weil viele Leute schon auch, wenn sie 20 Minuten lang nicht vorankommen und irgendwie da in Menschenmassen stehen, schon auch, es ist ein ungutes Gefühl.
In der Tat, total. Also ich stand da auch selber drin einmal in dieser quasi Menge, die nicht vorankam. Es ist nicht schön.
Nee, man muss da schon in sich ruhen und durchatmen und sagen, hey, alles gut, es wird weitergehen in 5 Minuten. Chill. Aber es ist war hart an der Grenze hier und da.
Das sind natürlich halt auch die Gegebenheiten vom Ring, ne? Also dieser Schlauch einfach.
Ja. Ja, aber ob man das nicht, keine Ahnung, bin kein Veranstalter, möchte in der Haut auch nicht stecken, aber da muss man sich wahrscheinlich schon Gedanken machen, wenn man so viele Leute drauf lässt, ob man die Leute dann doch irgendwie anders leitet, irgendwo Einbahnstraßen oder etwa einrichtet, wie sie es in kleinen Teilen ja schon getan haben, aber für mich gefühlt immer an Stellen, wo sich es für mich nicht erschlossen hat, warum das hier jetzt gerade so gehandhabt wird und nicht anderswo, wo es wirklich eng und ein bisschen gruselig ist. Ja. Aber sie werden was daraus gelernt haben. Es ist nichts passiert. Insgesamt toll organisiertes, großes Festival, wo, glaube ich, viele gute Erinnerungen geschaffen wurden. Und ich mag die Kulisse auch immer, wenn die Sonne im Horizont der Eifel untergeht, hinter den Bergen. Und gerade wenn es vorher noch geregnet hat und dann schön aus den Wäldern rausdampft, das ist schon immer ein toller Blick auch.
Ja, das ist toll. Und Maiden hatten halt die perfekte Kulisse einfach, ne?
In der Tat.
Sehr schöne Abendstimmung.
So ähnlich darf die Festivalsaison gerne weitergehen. Gerne ein bisschen weniger voll, gerne diese Regenmomente rauslassen. Gerade die ersten Tage, wo noch gar kein Konzert war, hat es schon arg geregnet und der Campingplatz war sehr verschlammt. Das brauchen wir die nächsten Wochen nicht. Aber so ähnlich kann es gerne weitergehen.
Yes. Wie geht's denn jetzt auf den Plattentellern weiter?
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Ja, da kommt unser Album der Woche in dieser Woche aus den Staaten. Genauer gesagt aus Denver, Colorado. Und zwar sind da seit 2012 die Doom Metaller Chemist aktiv, die heute ihr fünftes Werk auf den Markt bringen. Los ging es 2015 mit ihrem Debüt Absolution, auf das bereits 2016, also ein Jahr später, Hunted folgte, das der Band in geneigten Kreisen zumindest den Durchbruch bescherte. Mit dem Drittwerk Desolation konnten Chemist sogar unseren Metal Hammer Soundcheck gewinnen. Und die Truppe ist qualitativ einfach sehr verlässlich und dabei relativ konstant besetzt. Die federführenden Musiker heißen Ben Hutcherson und Phil Pendergast, beide als Sänger sowie Gitarristen aktiv. Damit kommen wir auch eigentlich schon zu dem, was diese Band auszeichnet und so einmalig macht. Pendergast hat einfach so eine irre gute, sehr markante Klarstimme und Hutcherson growlt immer wieder schön urwüchsig dazwischen, was dem schwelgenden, teils epischen Doom-Metal eben besondere Akzente verleiht. Dem nun erscheinenden Fünftwerk voraus ging allerdings eine räumliche Trennung der Band, und zwar sind Pendergast sowie auch Schlagzeuger Zach Coleman aus Denver fortgezogen. Hört man aber nicht wirklich, finde ich. Was meinst du?
Nein, hört man überhaupt nicht. Das klingt wie ein rundes Bandalbum, das organisch entstanden ist. Das geht heutzutage ja auch dank produktionstechnischer Kniffe ziemlich problemlos, wenn sie trotzdem in einem, ich sag mal, aktiven Austausch sind, und das sind sie offenkundig. Genau, das fünfte Album, das heißt wie die Band, Chemist, und in dem engen Rahmen, den sie sich selber stecken, haben sie eine recht große Bandbreite. Geht los mit Invocation of the Dreamer, was fast ein bisschen Black Metal-artig ist. Das ist finster, vergleichsweise schnell, zu Beginn krächzender Gesang, nicht weniger flotte Strophen und dann aber dort Klargesang. Und dann beginnt erst so langsam der Doom sich rauszuschälen oder auch reinzukriechen. Im Mittelteil gibt es noch unverstärkte Gitarren und zähflüssige Riffs. Trotzdem immer wieder auch Geschwindigkeits- und Härteschübe. Der Refrain ist einigermaßen unauffällig in dem Song, was bei den anderen Songs dann glücklicherweise nicht der Fall ist. Auf jeden Fall ist es kein klassischer Epic Doom, wie man ihn so kennt. Da passiert schon nochmal deutlich mehr. Wie gesagt, Refrain des ersten Songs einigermaßen unauffällig, komischerweise, ändert sich dann aber sehr, sehr schnell. In Corpse Bloom Garden ist es nämlich dann schon so, dass die Strophen langsam galoppierender Metal sind. Der Refrain ist dann aber schon großer Epic Doom und da ein richtiges kleines Genre-Kunststück, das ihnen da gelungen ist. Getragen, feierlich, aber natürlich trauerfeierlich und mystisch. Das späte Solo klingt dann nach Progressive Death Metal, was auch einfach so ein großer Einfluss von Chemist und gerade auf diesem Album ist. Und in dem Stück sind dann auch erstmals die Growls von Gitarrist Ben Hutcherson zu hören, die auf dem Album aber nur so sehr punktuell zum Einsatz kommen. Gilded Chambers ist dann ein echt schneller Banger, vergleichsweise rasend, ziemlich pure Heavy Metal eigentlich, mit viel Prog und in kleinen Prisen zugeführter Doom, der im Lauf des Songs dann aber doch immer vordergründiger auch wird. Dazu ein mehrstimmiger, melancholischer Refrain, der, wenn er ein wenig anders arrangiert wäre, eigentlich auch von Trivium stammen könnte. Ich fand den tatsächlich ziemlich modern, schmissig, geht voran, aber eben auf Doom gemünzt.
Das ist sehr spannend.
Trivium des Doom oder so ähnlich. Im Mittelteil dieses Songs gibt es dann wieder so eine Doom-Death-Passage mit Growls und außerdem ein Opeth-artiger Prog-Part. Auch Beneath the Skyve ist in erster Linie eigentlich ein Epic-Heavy-Metal-Song und erst danach Doom und später noch Prog. Erwähnenswert finde ich noch den Song Carrion King, weil der eigentlich sehr vordergründig Progressive Death Metal ist und auch da der Epic Doom erst so im Lauf des Songs wirklich dazukommt und irgendwann die Führung übernimmt. Und das abschließende Benediction Tones ist so Paradise Lost-artig mit so Friedhofssirenen, Gitarren, zehn Strophen, einer kosmisch verhaltenen Bridge dann und einem epischen Refrain und einem regelrecht monumentalen C-Part. Das hat irgendwas von weinend im Regen tanzen, dieser Song. Die wenigsten Songs sind deutlich über 5 Minuten, also ist alles schön kompakt, was hier im Epic Doom auch nicht gewöhnlich ist.
Ja, für Chemist auch nicht tatsächlich. Also ja. Das ist, glaube ich, das Album einfach mit den kürzesten Songs, die sie je geschrieben haben.
Das ist schön, weil es tut ihnen gut, weil damit hat jeder Song irgendwie so eine knackige Idee und dann noch 2, 3 weitere, um es ein bisschen aufzuplüschen und langweilt damit aber nicht. Und jeder Song hat so ein bisschen sein eigenes Geschmäckle dadurch, finde ich.
Ja, außerdem natürlich sehr auffällig einfach die Dualität dieser Stimmen. Also Pendergast mit seinem tollen Klargesang, der macht natürlich viel aus. Hutcherson eben sehr pointiert eingesetzte Growls. Also für Doom Metal sind die Herren auch relativ schnell unterwegs, immer mit so schwer melodischer bis epischer Schlagseite zu hören, etwa in eben Corpse Bloom Garden. Eines der besten Stücke ist für mich aber Beneath the Sky, das mit schönen, treibenden Melodien aufwartet und in den Strophen sehr beschwingt und energetisch wirkt, im Refrain dann aber eben zugunsten von Epic das Tempo rausnimmt. Ein wirklich toller Song, auch Tomb of Roses, setzt auf ganz große Gefühle und punktet dazu auch mit wirklich grandioser Gitarrenarbeit, also das muss man auch erwähnen.
Ja, am Anfang so eine schöne Akustikgitarre und ein sehr märchenhafter Refrain.
Ja. Und in Carry On King wird es dann dank dominanten Growls einfach nochmal so ein bisschen wüster und auch düsterer. Da ziehen so die dunklen Wolken dann auf. Also mir bereitet die Musik von Chemist immer viel Spaß und ich freue mich auch, dass sie auch mit ihrem selbstbetitelten Album wieder unseren Soundcheck-Thron erobern konnten. Herzlichen Glückwunsch
dazu. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, es ist tatsächlich auch Musik, die kann keiner scheiße finden, der Metal mag. So, es sind viele Sachen dran, die man richtig gut findet und die man gerade gut findet, wenn man Doom und Epic Doom und auch Epic Metal mag. Selbst wenn man das aber nicht mag, es gibt niemanden im Soundcheck, der diese Art von Musik völlig beknackt findet, weil das ist einfach gut gemachter, einigermaßen klassischer Metal.
Ja,
mit schade. Ein paar Punkten hier und da.
Ja, schade nur, dass sie halt jetzt in Europa nicht so präsent sind. Aber das ist natürlich heutzutage für kleinere Bands schon sehr schwierig auch.
Ja. Ja,
verstehe ich.
Ja, auf jeden Fall. Erwähnenswert finde ich noch, dass es eben anders als andere Epic Doom, zum Beispiel von Candlemass, nichts Übergroßes hat. Es ist alles relativ geerdet und direkter, damit weniger auffällig, aber vielleicht auch ein bisschen echter.
Ja.
Nicht so übertrieben episch.
Ja, aber das sind die kleinen Epen, die sie jetzt hier. Aber es berührt trotzdem, finde ich.
Total.
Also einfach auch aufgrund der stimmlichen Qualität.
Ja, durchaus. Von daher Glückwunsch dazu, gerne wieder und in einem Soundcheck gewonnen, wo durchaus ein paar andere Kandidaten waren, von denen 2 mindestens auch heute erscheinen, nämlich das neue Taya-Album mit dem blöd auszusprechenden Titel Frizen Noir.
Ja, was ist darin blöd auszusprechen?
Frizen.
Frizen Break, kennst du doch.
Und das Debütalbum von Lex Legion namens Lex Legion. Eine King Diamond
Band ohne King Diamond.
Ja, eigentlich. King Diamond ohne King Diamond, wenn man es ganz kurz fassen will. Aber das darf man so natürlich nicht sagen.
Doch,
warum
klar.
Man das so nicht sagen darf?
Alle sagen das. Also
ja,
das ist ja auch die
Band
Wahrheit.
Ist ein bisschen so, ja, das kann man so, aber
so ein Quatsch. So. Wie willst du das denn sonst verkaufen?
Das erklären sie euch im Interview, das ihr in der noch aktuellen Ausgabe lesen könnt. Metalhammer Juni 2026. Da findet ihr die Reviews zu allen jetzt erscheinenden Alben und natürlich auch von unserem Album des Monats und der Woche Chemist von Chemist.
Und ansonsten sind auch noch ein paar andere Alben erschienen heute, nämlich von Soulburn, Quantifying Cosmic Doom, sowie Flashcall, Epitome of Carnage, Fires in the Distant, Circadian Promise, Stormkeep, The Nocturnes of, jetzt wird's hart,
Ishvim. Ich glaube, das kann man aussprechen, wie man mag.
Ja, einfach. Und auch noch erwähnenswert Bloodhunter mit Diva Satanica als Frontfrau, Sons of the Abandoned. Und die meisten davon findet ihr in unserem Soundcheck wieder und in der Rätselstrecke und teilweise auch zum Großteil sogar bedacht mit Features. Also es lohnt sich immer auch, in die Printausgabe reinzuschauen. Und damit kommen wir dann auch schon zum Interview der Ausgabe.
Don't Talk to Strangers, das Metalhammer Podcast Interview.
Und da hat ja gestern die Fußball-WM der Herren begonnen. Mal wieder eine ganz besondere Zeit für alle Fans des Rasenballsports. Aber auch alle anderen kommen vermutlich nicht drum herum, wenn wir ganz ehrlich sind. Man muss ja eigentlich nur in so ganz normale Ladengeschäften einkaufen gehen. Dann stößt man aktuell wirklich auf alle möglichen Absonderlichkeiten, die sich die Marketingabteilungen dieser Welt ausgedacht haben. Eine Firma in Berlin hat sogar gelben Ketchup entwickelt, um jetzt Grillsoßen in Schwarz-Rot-Gold anbieten zu können.
Lecker.
Ich weiß nicht, braucht man das? Nicht unbedingt wahrscheinlich. Ganz drumherum.
Je nachdem, wie sie spielen.
Ja, ganz drumherum kommt man sowieso nicht. Deswegen haben wir uns auch entschlossen, das Thema aufzugreifen und quasi Brücken zu bauen. Im aktuellen Heft findet ihr daher nicht nur Matthias Weckmanns präferierte Musiker-Elf, sondern auch ein Interview mit, wir haben es bereits erwähnt, Markus Babbel, seines Zeichens Fußball-Legende, aber seit einiger Zeit eben auch Metal-DJ und Influencer, wenn man das so sagen kann. Ist ein Promi, der seine Reichweite für sowas nutzt, automatisch Influencer? Ich weiß es nicht. Irgendwie ja schon.
Wenn man es darauf runterbricht, eigentlich schon.
Ja, empfiehlt da jedenfalls regelmäßig gute Musik. Das ist viel wert. Und jedenfalls konnte unser zweiter fußballbegeisterter Kollege Lothar Germer nämlich ein Interview mit Markus Babbel klar machen. Die erste Hälfte lest ihr in unserem Heft. Da geht es um sein DJ-Set beim Full Metal Meierhofen und wie er zum Metal sowie auch in diesen Wattenkosmos hineingekommen ist. Und im Podcast dürfen wir euch jetzt die zweite Hälfte dieses Interviews präsentieren. Wir starten erstmal mit ein paar basischen Plattentellerfragen rein.
Was war denn die erste Platte, die du bekommen oder gekauft hast?
Es war Opus Life is Life. Ja, aber ich Vollidiot, ich ärgere mich heute noch, weil die Maxi-Single war genauso lang wie die normale Single. Nur die Maxi-Single war doppelt so teuer wie die normale Single. Und was mache ich Vollidiot? Ich kaufe die Maxi-Single und habe dadurch 5 Mark damals verschenkt und das ärgert mich bis heute noch.
Sehr gut. Opus ist doch sogar besser als David Hasselhoff wie bei mir.
Da hast du auch wieder recht.
Und das neueste Album in deiner Sammlung wäre welches?
Der neueste, da müsste ich jetzt schnell aufstellen, weil da meine Band, ich habe den Namen vergessen, die spiele ich am Freitag. Nee, was mich sehr gefreut hat, ich habe von Thies Ullmann habe ich eine Platte bekommen, eine LP von wirklich tollen Songs drauf und die werde ich jetzt dann, aber er muss halt auch warten. Ja, ich habe mittlerweile wirklich so ein paar Bands, die halt einfach noch davor dran sind, aber der Thies kommt jetzt dann bald und das hat mich sehr gefreut, weil ich ihn auch persönlich kennenlernen habe dürfen und das ist wirklich ein so unfassbar sympathischer Mensch, also wirklich grandios.
Und welche Platte hat dein Leben verändert?
Hui, also verändert wirklich Metallica. Und zwar war ich 91 Rock im Park in München-Riem damals noch. Und Headliner war AC/DC. Und wegen denen bin ich auch rausgegangen. Ich kannte Metallica bis dahin gar nicht. Und da war auch noch Black Crowes, Halloween war noch mit dabei. Ich glaube, Queensryche war mit dabei. Die kannte ich alle, aber Metallica kannte ich eben nicht. Und ich kam nach dem Training, also ich war vormittags trainieren mit den Profis, bin dann dahin. Und dann waren halt 60.000 Leute vor mir. An dem Tag war 30, 35 Grad warm. Ich hatte Gott sei Dank so eine große Wasserflasche mit dabei und mit jeder Stunde sind da die Leute umgefallen. Ja, weil sie entweder was geraucht haben, also es war ein Haschduft da in der Luft vom Allerfeinsten und halt Alkohol. Und mit jeder Stunde sind die Leute halt so und ich kam immer weiter vor und zum Schluss war ich halt 20 Meter von der Bühne weg und dann kam Metallica und das hat mich so geflasht, dass ich mir danach wirklich sofort die Killer.am, Master of Puppets, Ride the Lightning, Fade to Black gekauft habe und dann kam die schwarze und das war schon nochmal, wo ich sage, wow, also das Ding hat schon brutals geknallt, also das muss ich sagen. Dann fand ich sie noch bis zur Reload 2 ganz gut und jetzt mittlerweile, ja, ist nicht mehr ganz so mein Fall. Jetzt schwenke ich wieder mehr zu AC/DC um und finde die ganzen AC/DC-Sachen geil. Aber das hat mich schon sehr beeindruckt, was die Jungs da aufs Parkett gezaubert haben. Also das hat mich, obwohl ich stocknüchtern war, wirklich hatte Gänsehaut.
Ist das dann auch deine meistgehörte Platte in deiner Sammlung?
Ja, Also das kann ich definitiv sagen. Die schwarze Metallica, also das ist schon, möchte nicht wissen, wie oft ich sie angehört. Wobei das früher ja gang und gäbe war. Wenn du wirklich dein Taschengeld, und nochmal, viel Geld hatte ich nicht, und wenn du dein Taschengeld für eine Schallplatte investiert hast, die hast du halt bis zum Erbrechen rauf und runter gehört. Bis die Nadel praktisch kaputt war und du wieder eine neue Nadel reinstecken musstest beim Plattenspieler. Also das war früher einfach so, dass du dir halt diese Songs halt gefühlt 500.000 Mal angehört hast. Und das Gute halt bei der schwarzen Metallica, du kannst halt wirklich fast jedes Lied, bis auf ein, zwei, die gefallen mir nicht ganz so gut, aber der Rest ist ja Wahnsinn. Also das knallt ja wirklich so dermaßen. Also die hat schon extrem viel Spaß gemacht.
Welche Platte würdest du deinem besten Freund empfehlen?
Kommt drauf an, welche Musikrichtung er hören will. Metal ist halt immer so eine Sache. Also da klar, die schwarze Metallica kannst du blind herschenken, ja. Aber ob es demjenigen dann eben auch so gefällt, also da müsste ich den schon auch kennen und wissen, in welche Richtung geht's. Und dann bin ich ja, wie gesagt, ich liebe auch die 80er, ich liebe die 70er. Also da gibt's schon viele tolle Sachen. Ich war großer Fan von R.E.M. Ich würde versuchen, eine Best-of zu finden.
Ah ja.
Man weiß nichts verkehrt.
Das ist richtig. Und welche Platte aus deiner Sammlung verdient das Prädikat peinlich?
Ja, mit Sicherheit Modern Talking. Also, zu meiner Schande, ich habe sie zu Hause. Ja, zwar Gott sei Dank nur die Best-of, aber es macht's auch nicht besser.
Ja gut, jeder hat irgendwelche...
Ja, da sind schon ein paar dabei, also da, wo ich im Nachhinein... Aber du, das war damals die Zeit und das war so und bin ja froh, dass ich sie dann auch habe. Wahrscheinlich wird die irgendwann mal auch, also wenn ich irgendwann versterbe und meine Kinder erben das, dann wird die wahrscheinlich irgendwann, kriegst du da wahrscheinlich noch einen Haufen Geld dafür, für den Mist. Aber nee, das war einfach die Zeit und du hast einfach Phasen im Leben, da hörst du Sachen, wo du im Nachhinein sagst, boah, was war denn da los? Aber das gehört zu meinem Leben mit dazu, deswegen ist es mir auch nicht peinlich.
Ansonsten habe ich den Eindruck, dass der Heavy Metal im Fußball oder bei Fußballern jetzt gar nicht so richtig angesagt ist. Also man weiß nicht, was man so mitkriegt. Das ist meistens irgendwie Hip-Hop oder halt einfach nur Pop. Und von Lars Ricken habe ich mal gehört, dass der auch Metal-Fan ist. Hast du eine Erklärung irgendwie dafür? Wahrscheinlich einfach nur Spiegelbild der Gesellschaft.
Ich glaube schon und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Rock und Metal auch eine Lebenseinstellung ist. Und diese Lebenseinstellung ist ja schon ein bisschen kontraproduktiv dem Glamour-Fußball, in Anführungszeichen. Was nicht heißt, dass ich auch mal eine Phase hatte, wo ich meinte, ich bin der King Case und muss da irgendwas Besonderes machen und wo ich im Nachhinein sagte, hey, boah, was für ein Vollidiot ich war. Also das ist schon ja eine Genre, wo... finde ich schon viel mit Haltung auch zu tun hat, viel mit innerer Einstellung zu tun hat. Und ja, klar, da sind die sehr, sehr, ja, einfach anders drauf. Ich habe auch das Gefühl, ja, gerade durch die äußeren Umstände und Einflüsse kommen die ja gar nicht mal auf die Idee, vielleicht mal Rock oder Metal sich reinzuziehen. Weil im Radio, du hörst, also du musst dir wirklich spezifisch sagen, okay, bei uns in der Region jetzt zum Beispiel Rock FM, ja, dann hörst du Rockmusik. Aber dass du so auch so einen klassischen Metal, die bringen ab und zu mal ein bisschen Metal. Ja, dann, oder wenn ich unterwegs bin mit dem Auto, dann tust du Rockantenne rein, weil den kriegst du deutschlandweit. So, da kommt halt auch mal am Montag, glaube ich, ist immer so ein Metal-Abend von 2 Stunden, aber der Rest ist ja doch eher rockiger, sage ich jetzt in Anführungszeichen, was mir auch total gut gefällt. Aber du musst schon spezifisch draufgehen und die meisten machen ja dann einfach Radio an und dann kommt diese ganze Mainstream-Sache. Oder über Instagram, das ist halt sehr, sehr ja, poplastig, sage ich jetzt eher mal. Oder wenn ich ganz cool sein will, da hast die Amerikaner als Vorbild, hast du natürlich eher diese R&B, Black Music-Fraktion da eher am Start, weil das eben cool ist und wir wollen ja alle cool sein. Deswegen, also das ist schwierig. Also das ist jetzt so wie bei uns, dass man wirklich sagt, okay, was haben wir für Möglichkeiten zu rebellieren? Okay, wir machen es über die Musik. Ja, also wir versuchen dann eben unsere Eltern zu ärgern über die Musik. Damals natürlich als Zehniger auch für mich gar nicht bewusst so gemacht, aber mein Bruder war 4 Eltern, also 14. Also der wusste, was er macht. Ja, und dann große Bruder, was der macht, machst du natürlich auch. Schwierig zu beantworten, wobei ich trotzdem das Gefühl habe, dass Rock und Metal wieder mehr kommen, dass es auch wieder mehr in wird. Ja. Wie gesagt, zu meiner Zeit hast du halt auch im Radio viel Rock gehört. Ja. Das ja. Auch bei den normalen Lokalstationen. Also da musstest du nicht einmal irgendwas Spezielles reintun. Wie gesagt, wir hatten 5, 6 Clubs, wo du hingehen konntest, wo du wusstest, da wird Rockig gespielt. Ja. Da kommt nicht der normale Mainstream-Sachen. Und das gibt's ja so fast gar nicht mehr. Du musst ja wirklich suchen, dass du irgendwo was findest, dass du sagst, okay, du hast zwar dieses, wie bei uns jetzt in der Region, du hast das Café Central in Weinheim, aber das ist eher eine Live-Event-Location. Ja? Da ist jetzt weniger, dass du da mal hingehst am Samstagabend und hörst dir Rockmusik an. Also das kommt eher seltener vor. Ja? Da ist eher einfach Live-Musik dann da. Oder der Fisch hat das 7er Club in Mannheim. Aber auch da viel Live-Musik, viel weniger, dass du weggehen kannst und halt diese Musik im Hintergrund hörst. Und dementsprechend, ja klar, wenn du in Bars gehst, wenn du in Diskotheken gehst, ja, da hörst du halt auch diese Musik nicht mehr. Also deswegen ist es auch für die Jugend nicht ganz so einfach, da zu sagen, hey, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Und einen zu bekehren, der dann schon 25, 30 ist, schwierig. Also wenn du das nicht von Anfang an hast, dann wirst du dich schwer tun, auch im höheren Alter dann nochmal umzuschwenken.
Bestimmt, genau. Wie schaut's denn mit deiner Sammlerleidenschaft aus? Das ist ja bei Metallern gerne so, dass sie alles Mögliche sammeln, sei es T-Shirts oder sich eine Kutte mit Patches zulegen oder Schallplatten. Wie ist das bei dir?
Ja gut, durch mein Music Friday bekomme ich jetzt wirklich zu dem Genuss, wahnsinnig viele CDs geschenkt zu bekommen, wahnsinnig viele T-Shirts geschenkt zu bekommen, wahnsinnig viele LPs zu bekommen. Und das freut mich, weil ich war ein sehr leidenschaftlicher Sammler. Ich habe ja auch über 2.500 CDs zu Hause, aber wirklich querbeet, von absoluten Mainstream bis Rock und Metal ist da alles mit dabei. Und dann kam einfach der Punkt, wo diese klassischen Plattenläden nicht mehr existieren, ja, die dann alle aufgeben mussten, die... Jetzt kommt es zwar wieder, ja, aber das Lustige ist, ich habe nicht mal mehr einen Plattenspieler, ja. Also das ist, ich habe ganz oben habe ich noch einen CD-Player, ja. Da habe ich eigentlich auch nicht mehr, weil das alles leider für die Bands ist. Aber da nehme ich mich leider nicht raus, ja. Du gehst halt viel über die ganzen Plattformen und haust da irgendwas rein, sagst, du willst Best of Schlag mich tot. Und dann kommt halt die Musik 1,5 Stunden lang und da muss ich mich selber an der Nase fassen. Aber wie gesagt, diese absolute Leidenschaft, wie ich sie früher hatte, die habe ich so nicht mehr. Und bin sehr dankbar an die ganzen Bands, die mir eben Sachen schicken und mich wieder da ein bisschen ein Stück weit zurückversetzen, wie ich mal war. Nichtsdestotrotz ist die Leidenschaft einfach da. Ja? Also die Musik, ich freue mich, wenn ich es bekomme, ich höre es mir an, ich ziehe es mir rein und egal und selbst wenn es mir nicht gefällt, ich hau alles mittlerweile raus, weil ich eben auch weiß, wie schwierig es mittlerweile für Bands ist, Aufmerksamkeit zu bekommen und Plattformen zu bekommen, wo sie sich präsentieren können und dann kann ich mit meinem bescheidenen Account da ihnen ein bisschen helfen und das gibt mir dann einfach auch wieder ein gutes Gefühl, dass ich halt nicht mehr so der ganz große Einkäufer bin, was CDs und LPs anbetrifft.
Du bist, wie du vorhin schon gesagt hast, ja hauptberuflich als Fußballexperte unterwegs und ich finde, im Gegensatz zu anderen Experten versuchst du nicht dauernd anzuecken irgendwie mit sehr exklusiven Meinungen. Hast du da irgendwie eine Strategie oder bist du da einfach authentisch?
Ich bin authentisch, weil ich brauche keinen polemischen Scheiß, um nur irgendwas rauszuhauen, damit die Leute auf mich aufmerksam werden. Das bin nicht ich, ja, also mache ich es auch nicht und vor allen Dingen, ich habe ja lange überlegt, mache ich es nicht, aber dann habe ich mich dazu entschlossen, habe ich gesagt, aber wenn, dann will ich es richtig machen. Ja. Ich will authentisch, offen und ehrlich sagen, was ich sehe. Wenn es gut war, war es gut, wenn es nicht gut war, dann aber wirklich Ross und Reiter nennen, ohne dass du unter die Gürtellinie gehst. Das mache ich nicht. Ich gehe nie unter die Gürtellinie, sondern ich versuche es einfach zu erklären, warum und weshalb ich diese Meinung habe. Und das Schöne im Fußball ist, es gibt ja nicht die eine Wahrheit. Ja? Und das ist immer wieder faszinierend, wenn du was sagst, wo vielleicht mal gegen den Mainstream ist, wie viele Reaktionen da erweckt werden und wie viele Kommentare du dann auch bekommst und wirklich zum Teil bitterböse Kommentare bekommst, wo ich mir am Anfang gedacht habe, holla, was ist denn hier los? Gell? Jetzt bin ich aber über 50, ja? und selbst ich habe mir gedacht, boah, also wenn ich Spieler wäre, ich würde in 100 Jahren nicht auf irgendwelche Social-Media-Plattformen gehen, weil das ist ja ein Irrsinn, das ist ja eine Willkür, was da stattfindet und du darfst die Leute daher beleidigen ohne Wenn und Aber. Und dann habe ich es mir irgendwann zur Aufgabe gemacht, diesen Menschen zurückzuschreiben. Und glaub es mir, du entwickelst einen Riesenspaß. Also ich mache es in einer ironischen Art und Weise, weil normalerweise hätte ich sagen müssen, du pass auf, noch einmal, dann batsche der eine, dann fliegst du hier quer durch Firnheim durch. So redet man nicht mit einem erwachsenen Menschen, also jetzt mal bei aller Liebe. Also ein bisschen Respekt muss man ja, bei aller Emotionalität muss man ja schon beibehalten. Aber ich habe jetzt eben angefangen, auf eine ironische Art und Weise zurückzuschreiben. Und es macht so viel Spaß, das ist so herrlich. Weil dann feiern dich wieder die anderen, wo das dann lesen, wo halt schlussendlich da der gleichen Meinung sind. Der andere entweder, kommt sehr, sehr oft vor, was ich wirklich sehr überraschend fand, entschuldigen sich bei mir dann. Sie entschuldigen sich und ja, aus der Emotionalität, es tut mir leid, Markus, ich habe schon 3-4 Bier gehabt und sage, du, ist doch uns allen schon passiert. Und nein, dann bin ich auch fein, wenn sich einer entschuldigt, ist ja alles in Ordnung. Und die anderen werden dann noch aggressiver und noch sauerer, wie sie vorher schon waren. Es ist ein Heidenspaß. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der so Hate-Nachrichten bekommt, ihr müsst in einer ironischen Art und Weise zurückschreiben. Das gibt so viel Freude. Ich bin immer enttäuscht, wenn ich irgendwas poste und es kommt keine negative Reaktion. Da entwickelt man auch so eine gewisse Kreativität. Also es ist gut für die Kreativität, wenn man das macht.
Das war Markus Babbel im Gespräch mit Metalhammer-Autor Lothar Gerber. Als alter Bayern-Fan finde ich natürlich super, dass das Interview geklappt hat und wir so eine Legende im Heft und Podcast haben können. Hervorragend.
Ja, aber natürlich immer Legenden im Heft und Podcast.
Ja, aber
nur Legenden dürfen da rein.
Aber auch quasi
aber ja,
über schon, den Musikbereich hinaus. Sache.
Ja.
Super. Und ja. Irgendwie ist das jetzt auch so ein bisschen die Fußball-Episode geworden, ne?
Ist es, durchaus. Spielsatz Sieg oder so. Ist das ein Fußballbegriff?
Ich glaube eher Tennis, oder?
Ja, wahrscheinlich. Naja. Ja.
Haben wir reingemacht.
Den habe ich wohl versemmelt, den Elfmeter. Naja.
Ja, übrigens versemmeln werden wir auch die nächste Episode. Und zwar setzen wir in der nächsten Woche urlaubsbedingt einmal aus. Also die nächste Podcast-Episode erwartet euch dann erst wieder in 2 Wochen. Gar nicht mehr gewohnt, diesen Rhythmus, ne? Am 26. Juni ist es dann wieder soweit. Dann wieder mit den brennendsten News aus der Szene, unserem Album der Woche und einem Interview mit Roland Grapo von Masterplan. Bitte auch dann gerne wieder reinhören.
Und das Ganze kommt euch sogar entgegen, weil nächsten Freitag am 19.06. erscheint die neue Metalhammer-Ausgabe. Liegt dann am Kiosk oder besser noch, Abonnenten werden sie im Briefkasten haben. Und am Kiosk kommt das Heft und natürlich auch im Abo, wenn ihr das Anschreiben letztes Mal gelesen habt und euch gemeldet habt bei unserem Abo-Service, kommt das Heft mit einer exklusiven Doro Vinyl 7-Inch. Darauf sind 2 Live-Songs, die nicht auf dem Re-Release des Live-Albums von 1993 drauf sein werden. Das heißt, lohnt sich mehrfach. Das sind rare Songs, das sind richtig gute Songs aus einer geilen Zeit und von einer geilen Zeit spricht Doro auch im Interview, nämlich von ihren Anfängen mit der Band Warlock. Ich glaube, so detailliert habe ich das zumindest noch nirgendwo gelesen, ja, Anfänge.
Das ist quasi die gesamte Warlock-History. Also das waren ja nur ein paar Jahre, aber die werden hier in aller Ausführlichkeit erzählt.
Genau, Mark Halupczok ist da sehr tief mit ihr eingetaucht in Erinnerungen und es gibt rare Fotos und ich glaube auch ungesehene Fotos. Und
das Interview hat fast 3 Stunden gedauert, hat er gesagt.
Oioioi.
Respekt auch an Doro, dass sie sich dafür so viel Zeit genommen hat.
Absolut, da können wir vielleicht nochmal Nachfolger draus drehen, im Zweifelsfall. Es ist bestimmt nicht alles im Heft gelandet, was da erzählt wurde. Verpasst es auf jeden Fall nicht, das Ganze am nächsten Freitag, 19.06. und uns hört ihr wieder am 26.06., wenn wir wieder unseren Schlachtruf zelebrieren. Maximum Metal!
Wiederhören!